Bild der Herr, du ewig treuer Gott, du hast unseren Geschwistern ein gesundes Kind geschenkt, sie weihen es dir ganz bewusst und sie bitten dich, o Herr, und wir alle mit, nimm es auf, nimm es an. Möge dein Segen auf diesem Kind ruhen, auf der ganzen Familie. Dieses Kind sei Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. In Jesu heiligen Namen. Amen.
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 Nebeský Otče, my přicházíme v tom drahém a svatém jménu Pána Ježíše Krista.
Jahe.
A tobě přinášíme toto dítě našich milých sourozenců.
Jahe.
My posvěcujeme tobě pro čas i věčnost, o Bože.
Jahe.
My tě prosíme, že by si s nimi byl po všechny dny jejich života. Že by si jich požehnal, že by si jim dal správná rozhodnutí.
Jahe.
Že by si jim dal moudrost i trpělivost, Pane.
Víte.
Že by si naplnil láskou a milosrdenstvím, Pane.
Jahe.
O, jak jsme ti vděční, Pane. Že můžeme tobě tak tyto děti přinášet, tak jako ty jsi to činil ve svém slově, o Bože. My tě chválíme a velebíme, Pane. A vyprošujeme to požehnání pro jejich dům, Pane. Pro všecko, cokoliv leží na jejich srdci, že by si požehnal ty, sám Pán náš a spasitel Ježíš Kristus. Amen.
Amen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, auch ich danke dir von Herzen, dass du unseren Geschwistern Trapani dieses gesunde Kind geschenkt hast. Es war an ihrem Hochzeitstag, als du mir die zeigtest, die mich zum Ende meines Lebens begleiten wird. Segne das ganze Haus Witt, das ganze Haus Trapani, segne alle aus Gnade. Und dieses Kind sei Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. Amen.
Amen. Wir setzen uns und singen Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung verdient. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir, aus deinem Herzen, der Jesus von dir, für all deine Gnade und all deine Treue, die du stets beweisest, das Wort. Lob, Ehre, Preis, Ruhm und Anbetung sei dir, aus deinem
Das tut er auch heute. Wir werden jetzt unseren Bruder aus Reykjavik bitten, eben ein Grußwort an uns zu richten. Und dann werden wir auch Bruder Didier bitten, vielleicht Grüße abzugeben, mit Sprachen haben. Es gibt ja Leute, die haben mit einer Sprache Mühe. Ich tue mich nicht schwer mit einigen. Es war einfach schön, mitzuhören und innerlich mitzusingen, mit einzustimmen. Bald kommt Jesus und holt uns heim. Und wenn man das so von Herzen mitempfindet, dass die Zeit jetzt wirklich nahe gerückt ist und dass Gott uns, gerade uns, die wir heute hier sind, und mit uns alle, die mit dem Herrn verbunden sind, die Zeit und Stunde und die göttliche Botschaft erkannt haben, für uns eine große Gnade. Ehe wir in die Wortbetrachtung eingehen, lasst mich fragen, ob noch einige sind, die sich taufen lassen möchten. Haben wir einige, die sich taufen lassen möchten? Wir hatten ja gerade Taufe, aber fragen kann man ja. Schön, dann warten wir bis zum nächsten Mal. Wir haben bereits Zeugnisse gehört Und auch das, was Bruder Ross berichtete, geht mir jedes Mal neu zu Herzen. Ich werde den Nachmittag nicht vergessen, als Bruder Schmidt kam und im Büro sagte, Bruder Frank, weißt du eigentlich, wie es um Bruder Russ steht? Ich sagte, nein. Ja, dann muss ich es dir sagen. Dann hat er es gesagt. Dann sind wir gekommen. Dann sind wir in die Uniklinik gefahren und haben dem Herrn vertraut und geglaubt, dass er sein Wort bestätigt. Wenn man heute einen gesunden Mann nach 9 Jahren, es war 93, dann haben wir nur Grund und Ursache, dem Herrn zu danken. Wir haben an dieser Stätte niemals eine Überbetonung auf irgendetwas Besonderes gelegt, sondern versucht, den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes zu verkündigen. Aber wir haben wunderbare Zeugnisse von dem, was Gott an vielen getan hat. Heilung, Befreiung, Segen jeder Art hat Gott uns aus Gnaden geschenkt. In Erinnerung an den Januar 1981, als ich dort tatsächlich im Sterben lag und die Ärzte mich aufgegeben hatten und Professor Becker mit seinem Team sagte, Herr Frank, eigentlich sollte man es dem Patienten nicht sagen, aber es ist zu spät. Wir können nichts für Sie tun, zu spät für Blutübertragung, zu spät, um irgendetwas für Sie zu tun. Und wenn man das Wort zu spät in der Lage so 2-3 Mal hört, aber dann erinnere ich mich an meinen Bruder Arthur, den ja doch einige von uns kennen. Manche kennen ihn auch ganz gut. Und der kam tatsächlich ins Krankenhaus und von mir gesehen stand er links am Bett. Und plötzlich kam der Geist Gottes über ihn, der sprach mit lauter Stimme, Jesus Christus hat nicht nur am Kreuz auf Golgatha gesiegt, Jesus Christus hat hier in diesem Raum gesiegt.
Amen.
Und ja, Amen. Arthur Frank, das traut man ihm gar nicht so zu. Aber wenn der Geist Gottes über einen Menschen kommt, dann geschehen außergewöhnliche Amen. Dinge, die man vorher nicht geplant hat. Wir sind dem Herrn einfach dankbar für all seine Führungen, auch für die tiefen Wege, die wir zu gehen haben. Wenn wir dann zurückschauen, können wir sagen, alles hat uns dem Herrn näher gebracht. Alles ist uns zum Segen geworden. Und dabei wird es auch für immer bleiben. Noch im Gedenken an gestern Abend, an den Traum, an die Wiederkunft des Herrn, an unsere Zubereitung und auch an das Zurückbleiben derer, die nicht bereit sind. Wer denkt da nicht an Matthäus 25 und die Jungfrauen schliefen alle ein? Wer denkt nicht daran, dass zum Mitternacht ein Geschrei aufkam, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Wer denkt dann nicht daran, Vers 10, und die bereit waren, gingen ein zum Hochzeitsmahl und die Tür war verschlossen. Wer denkt dann nicht daran, später kamen auch die anderen, die nicht genügend Öl des Geistes hatten und klopften. Fasten an und es war zu spät. Wenn wir so an die drei Kapitel im Matthäus-Evangelium denken, schlagen wir sie kurz auf, 23, 24, 25, dann haben wir eigentlich eine gesamte Beschreibung dessen, was wir jetzt direkt miterleben. In Matthäus 23 haben wir den Ausspruch, Matthäus 23, Vers 2, auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten gesetzt und die Pharisäer. Auf den Lehrstuhl Moses haben sich diese Freunde gesetzt. Ich glaube, Bruder Ross erinnert sich am besten an Mai 1976, als wir in Brüssel eine europäische Konferenz hatten und Brüder aus Amerika zwei Stapel predigten, Bruder Brenhems auf das Pult brachten und dann von einer Broschüre zur anderen und wieder von der nächsten zur dritten und von der dritten zur vierten und insgesamt der Vortrag war nicht aus der Bibel, sondern aus den gedruckten Predigten Bruder Brenhems. Und ich saß auf der Plattform, Bruder Ross saß links neben mir. Und ich sage oder dachte, es zerreißt mir das Herz. Es sprach so laut, keine Stimme, aber in meinem Herzen. Auf den Lehrstuhl Moses haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Und dann dachte ich, oh Herr, wir sind doch nicht hier um Moses willen. Dann kam es genauso wie in den Tagen Moses, der ein von Gott gesandter, beauftragter Prophet war und andere seinen Dienst, seinen Auftrag, seine Aussprüche gedeutet und missverstanden haben. Genauso geschieht es jetzt mit dem Propheten Gottes, der einer der größten Gottesmänner war, die je auf Erden lebten. Viele in der Endzeitbotschaft haben sich auf den Lehrstuhl gesetzt. Die Frage ist nur, was lehren sie? Irgendein Bruder aus dem Kongo hat den Fluch über mich ausgesprochen und sagte, Bruder Frank, du hast dir angemaßt, 1. Korinther 7, Vers 2 zu zitieren und darüber zu sprechen. Und der Prophet hat die Stelle nicht in der Predigt Heirat und Scheidung verwendet und du maßt dir an, diese Stelle zu verwenden. Und es hat mich eigentlich betrübt, denn er glaubte an viel Weiberei und man muss einfach sagen, so wie damals in den Tagen der Apostel Petrus geschrieben hat im letzten Kapitel, in den letzten Versen, dass viele die heiligen Schriften und das, was Paulus gelehrt hat, missverstanden haben, so ist es auch heute. Und jeder versteht das, was er in seinem Herzen denkt. Und dann habe ich einfach sagen müssen, Gottes Wort bleibt bestehen. Und es steht geschrieben, jeder Mann habe seine Frau und jede Frau habe ihren Mann. So steht es geschrieben und dabei bleibt es für immer und ewig. Und wer die Predigt Bruder Brenhems, auch die Predigt Heirat und Scheidung, richtig liest, der wird wissen, weshalb er all die Beispiele gab, um dann zu einem Punkt zu kommen, dass wenn die Frau sich vom Manne scheidet, muss sie allein bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen, denn sie ist an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Römer 7 und 1. Korinther 7. So steht es geschrieben, aber das Gleiche steht nicht vom Manne. Und Bruder Brennim hat einfach den Unterschied herausstellen müssen, um die göttliche Ordnung, so wie sie uns in der Heiligen Schrift überliefert und hinterlassen worden ist, auf den Leuchter zu stellen und Klarheit aus Gnaden zu schenken. Hier in Matthäus 23 haben wir die Worte unseres Herrn. Siebenmal hat er die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich auf Mose berufen haben, schwer getadelt. In Vers 13, Vers 14, Vers 15, Vers 16, Vers 23, Vers 25, überall ist der Tadel ausgesprochen worden. Vers 27, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Einerseits die Berufung auf Mose, den von Gott gesandten Propheten, mit einem direkten Auftrag verbunden mit der Heilsgeschichte, andererseits schriftgelehrte Pharisäer und Heuchler, die nur den Schein der Gottseligkeit gewahrt haben, aber ihre eigenen Gedanken vortrugen. Und nachdem der Herr diesen Tadel siebenfach ausgesprochen hat, sagt er uns in Vers 34, deshalb seht, ich sende zu euch Propheten, Weise und Lehrer. Von diesen werdet ihr die einen töten und kreuzigen, die anderen in euren Synagogen geißeln und von Stadt zu Stadt verfolgen. Kein Mensch hat die Schriftgelehrten verfolgt. Angesehene Leute auf dem Markt wurden sie gegrüßt, hatten überall den ersten Platz, wo immer etwas stattfand. Sie waren die Ersten. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt, wenn unser diplomatisches Korps in der Bundesrepublik, in der Hauptstadt, an jedem Anfang des Jahres vom Bundespräsidenten empfangen wird, dann kommen alle Vertreter der ganzen Welt, alle Ambassadeure kommen und er hält eine kurze Ansprache. Und wisst ihr, wer der Erste ist? Wisst ihr das? Immer der Mann vom Vatikan. Immer der Erste. Nicht der Zweite oder Dritte. Er ist der Erste, der angesprochen wird vom Bundespräsidenten. Überall hoch in Ehren. Doch kommen wir jetzt zu dem Punkt, um den es eigentlich geht. In Kapitel 24 haben wir dann die Beschreibung der Endzeit, Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, teure Zeiten, alles würde kommen. Man würde sagen, hier ist Christus und da ist Christus. Und dann steht in Vers 8 geschrieben, in Kapitel 24, dies alles ist aber erst der Anfang der Wehen. Dann kommen schwere Drangsale. Auch wir werden noch mit einigem rechnen dürfen. Doch so wie die Momente sein werden, so wird Gott Kraft schenken.
Amen.
Und ja, eins der Lieblingsworte, Bruder Russ, die Männer, die ins Gefängnis geworfen wurden, haben nicht mit sich oder mit Gott gehadert, haben nicht gesagt, ach, hätten wir das mal nicht so getan, sondern anders. Sie haben Gott gelobt und gepriesen.
Amen.
Sie wussten, er ist mit ihnen in jeder Lage und er ist mit uns.
Amen.
Das ist eine Verheißung, die uns allen gilt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Amen.
Das glauben wir von ganzem Herzen. Dann haben wir in Matthäus 24, auch in Vers 33, wie schon oft hervorgehoben, rückblickend auf das, was vorher geschrieben wurde, auch über falsche Propheten, über falsche Christusse, über all die Wundertäter, die auftreten würden, die in großer Zahl auftreten, dem einen wahren Propheten, den Gott verheißen und gesandt hat, stehen die vielen Propheten, die im eigenen Namen kommen, nur den Namen des Herrn missbrauchen. Und hier haben wir es. Alle falschen Propheten stimmen mit dem einen falschen Propheten lehrmäßig überein. In der Trinitätsformel wird getauft, die Trinität wird geglaubt. Ihr könnt heute von Kirche zu Kirche, von Adventist zu Methodist zu Baptist, zu allen könnt ihr gehen. Ihr könnt zu allen Charismatikern gehen und alle haben aus dem Becher Roms getrunken, so wie im Propheten Jeremia 51 und dann auch im Neuen Testament, speziell in der Offenbarung, gesagt wird. Dann hat Gott die Verheißung gegeben, einen Propheten zu senden. Und dieser Prophet durfte nicht in einer der Gemeinden sein, sonst hätte er nicht aus den Gemeinden herausrufen können, wenn er selber darin gewesen wäre. Er musste außerhalb jeden Lagers sein, die Schmach Jesu Christi auf sich nehmen. Um die Herausrufung geben zu können, musste er selber herausgerufen worden sein. Das ist eine göttliche Gesetzmäßigkeit. Und so sehen wir, dass auch wir herausgerufen werden aus jedem christlichen Lager. Und wir müssen oder dürfen die Schmach Jesu Christi tragen. Wir werden dann hier die Schmach mit der Krone eintauschen bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Doch dann haben wir hier die Beschreibung, dass die Dinge nahe sind, ja vor der Tür stehen. Und dann kommt es noch einmal ganz kräftig, ich glaube, es ist Vers 39, und wie sie nichts merkten, bis die Sündflut kam und alle hinwegraffte, ebenso wird es auch mit der Zeit der Wiederkunft des Menschensohnes der Fall sein. Vorher der Vergleich, wie es war in den Tagen Noahs und mit Lukas 17, wie es war in den Tagen Sodoms und Gomorras. Liebe Brüder und Schwestern, diese Welt ist nicht zu retten. Nur die noch verloren sind in dieser Welt, werden gerettet werden. Und verloren sind nur die, die Gott vor Grundlegung der Welt als seine Söhne und Töchter erkannt hat, von denen er wusste, dass sie das Heil in Jesus Christus auf- und annehmen würden. Dann haben wir natürlich auch die Beschreibung von Vers 45, wer ist demnach der kluge und treue Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, nicht nur allgemein, um zu predigen, sondern auch über die, die predigen, dass sie nur das predigen, was vor Gott bestehen kann. Und das muss man einfach von Gott geordnet auch so begreifen, um ihnen die Speise zur rechten Zeit zu geben. Und wir kennen es aus den Tagen Elias und Elisas. Sehr schnell kann der Tod im Topf sein. Sehr schnell kann eine Vergiftung stattgefunden haben. Nur eine Abänderung des Wortes, auch das haben wir oft gesagt, genügt. Im Worte ist Leben, denn unser Herr spricht, meine Worte sind Geist und Leben. Und nur die geringste Beimischung des Feindes sorgt für Tod, für Trennung von Gott. Und deshalb legen wir den Wert darauf, dass alles so bleibt, wie es hier geschrieben steht.
Amen.
Dass wir dem Worte Gottes nichts hinzufügen und nichts wegtun. Ihr wisst, die meisten in der Botschaft, alle Brüder, reiten buchstäblich auf Offenbarung 10 herum, weil darüber eine Anzahl Aussprüche bestehen. Und dann kommt ein Bruder Frank und sagt, Offenbarung 10 ist noch zukünftig. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, dass die Brüder sagen, wir müssen uns entscheiden, ob wir das glauben, was Bruder Brenim gesagt hat, oder ob wir das glauben, was Bruder Frank sagt. Und alle Brüder, und das verstehe ich besser, als sie es meinen, haben den Entschluss gefasst, zu glauben, was Bruder Brenim gesagt hat. Nur, und das sage ich frei und offen, haben sie missverstanden, weshalb er sich auf Offenbarung 10 bezogen hat und weshalb er sagte, was er sagte, nämlich mit Blick auf das Erlebnis vom 28. Februar 1963, als die übernatürliche Wolke herabkam und die sieben Engel in dieser Wolke gehüllt waren und sieben urgewaltige Detonationen geschahen, wie Donnerschläge, hat es siebenmal urgewaltig gekracht, wie ein Donner bei einem Gewitter, wenn es einschlägt. Und Bruder Brenim hat dieses Erlebnis mit den sieben Schlägen als sieben Donner immer und immer wieder verwendet. Und da bekam er die Weisung, nach Jeffersonville in die Heimatgemeinde zurückzukehren, weil die sieben Siegel geöffnet werden würden. Stellt euch vor, die Brüder hätten recht, dass Offenbarung 10 schon hinter uns liegt, wenn 1. Thessalonicher 4 noch vor uns liegt, wenn der Bräutigam noch gar nicht gekommen ist, kann der Herr als Engel des Bundes noch gar nicht gekommen sein,
Amen,
um seinen Fuß auf Land und Meer zu Amen setzen. Dazu bedarf es gar keiner großen Offenbarung. Ein bisschen klarer Verstand könnte den Brüdern schon behilflich sein, das einzuordnen. Wenn man dann daran denkt, der Bruder in Johannesburg, der mir sagte, du glaubst die Botschaft nicht. Ich sagte, doch, ich trage sie in alle Welt. Und er hat es wirklich fertig gebracht und gesagt, die Botschaft sind die sieben Donner und du glaubst die sieben Donner nicht, also glaubst du nicht die Botschaft. Und als ich dann fragte, geliebter Bruder, jetzt möchte ich doch wirklich wissen, was die sieben Donner sind, denn wenn sie die Botschaft sind, die ich zu predigen habe, die Gott, Bruder Brenim, anvertraut hat, dann möchte ich doch zumindest wissen, was sie sind und was die Botschaft ausmacht. Und in dem Moment war er natürlich überrascht, aber ehrlich genug und sagt, ich weiß es nicht, aber es ist eine Offenbarung. Und die Offenbarung, die kann man nicht weitergeben. Er fragte, weißt du die Offenbarung? Nein, ich weiß nicht, es ist ein Geheimnis, sagt er. Es ist ein Geheimnis, ist ein Offenbarung. Ich habe gesagt, so, die halbe Tasse Tee lasse ich stehen. In Südafrika trinkt man ja Tee anstatt Kaffee. Und ich habe gesagt, die kann austrinken, wer will. Ich möchte jetzt zum Hotel, gefahren werden. Ich erwähne das nur, damit ihr mich noch mehr auf Gebetshänden trägt. Es ist wirklich in der ganzen Welt so viel Schaden angerichtet worden durch Brüder, die keine Berufung haben, die den Heilsplan Gottes nicht kennen, die einfach die Dinge, die Bruder Brenhem gesagt hat, für sich passend machen und ihre eigene Botschaft daraus auch gemacht haben. Dann kommen wir von Matthäus 24 eben noch einmal zu Kapitel 25. In Vers 5 steht, als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden alle müde und schliefen ein. Um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei, der Bräutigam kommt, oder hier ist da, macht euch auf, ihn zu empfangen. Und ihr kennt ja alle die Geschichte. Ihr Lieben, möge es uns aus Gnaden vergönnt sein, die Zeit zu nutzen. Und lasst mich, damit ich es nicht vergesse, sagen, die Zeit übereinander zu reden ist vorbei. Die Zeit miteinander zu reden ist gekommen. Und auch der Zeitpunkt, wie es im Philipperbrief geschrieben steht, wenn jemand anderer Meinung ist, lasse er es sich von Gott offenbaren. Nicht, dass einer den anderen belehrt, wollen wir doch alle von Gott gelehrt sein, wie geschrieben steht, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Nur noch kurz zu den Briefen an die Thessalonicher. In keinen anderen Briefen hat Paulus so viel von der Wiederkunft des Herrn geschrieben. Und vielleicht ist es auch gut, einmal darüber nachzudenken, dass wir in all diesen Briefen ja keine Predigt haben. Die Predigt hat Paulus in all den Gemeinden gehalten und gehalten. Bis Mitternacht hat er gepredigt. Er hat an Gemeinden geschrieben, die bereits Belehrung empfangen hatten, die seinen Dienst kannten, wo er aus- und eingegangen ist. Er setzt also hier voraus, was für uns, nachdem wir Belehrung ja auch empfangen haben, schon eine Bedeutung bekommen hat. Aber wenn jemand nicht Einführung in den Heilsplan Gottes bekam und nur jetzt liest, was an die geschrieben wurde, die ja in diesen Heilsplan Gottes eingeführt worden sind, dann fehlt ihnen das, was zuerst kommt, nämlich die Einführung und dann später das, was noch ergänzend an Ermahnung und Hinweisen zu geben war. Im 1. Thessalonicher, dem ersten Kapitel, lesen wir im Vers 4, 1. Thessalonicher 1, Vers 4, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, dass ihr zu den Auserwählten gehört. Denn unsere Verkündigung der Heilsbotschaft ist bei euch nicht allein in Wort erfolgt, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und großer Zuversicht. Ihr wisst ja doch, dass wir uns oder wie wir uns unter euch um eure Willen verhalten haben. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachfolger geworden. Sie waren die Nachfolger des Herrn. Und dann folgten sie in den Fußspuren derer, die dem Herrn folgten. Man muss immer und immer darauf achten, was in 1. Könige 17 im letzten Vers steht, dass Gottes Wort im Munde derer, die es verkündigen, noch ursprüngliche Wahrheit geblieben ist, wie sie aus dem Munde Gottes ergangen ist. im 1. Thessalonicher, im 2. Kapitel, lesen wir von Vers 2. Sondern nachdem wir vorher, wie ihr wisst, in Philippi Leiden und Misshandlungen hatten, erdulden müssen, gewannen wir doch in unserem Gott den frohen Mut, die Heilsbotschaft Gottes und der schweren Kämpfen bei euch zu verkündigen. Denn unsere Predigt erfolgt nicht aus Schwärmerei oder unlauteren Absichten, auch nicht mit Hintergedanken, nein, wie wir von Gott gewürdigt worden sind, mit der Verkündigung der Heilsbotschaft betraut worden zu sein, so reden wir nun auch nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das war das Zeugnis eines Gottesmannes mit himmlischer Berufung. Wir haben kein Verlangen, etwas zu wissen oder zu kennen. Wir mögen oder können mit Paulus ausrufen, ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Wir wollen nur an dem festhalten und Anteil haben, was Gott uns aus Gnaden bereitet hat. Im gleichen 2. Kapitel steht dann von Vers 10 geschrieben, ihr seid unsere Zeugen und auch Gott ist Zeuge dafür, wie pflichtgetreu, gerecht und tadelig wir uns euch gegenüber, die ihr gläubig geworden seid, verhalten haben. Wie wir, wie ihr wisst, jeden Einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und euch zugeredet und beschworen haben, ihr möchtet würdig des Gottes wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat. Paulus wollte, dass wir, die wir Kinder Gottes aus Gnaden geworden sind und in dieser Welt leben, dass aber offenbar werden muss, dass wir nicht von dieser Welt sind, wie unser Herr im Johannesevangelium sagte, ihr seid nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Deshalb erkennt die Welt euch nicht an. Unsere Heimat ist dort in der Höhe. Das ist unsere ewige Bestimmung. Und hier wird uns zugerufen, ihr möchtet würdig des Gottes wandeln, der uns zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit berufen hat. Wann wollen wir damit anfangen? Wann wollen wir mit unserer Zubereitung, mit dem Schmücken der Lampen, den Docht ein wenig schön beschneiden, damit das Öl, das in der Lampe ist, einen klaren Schein geben kann. Wenn Paulus schreibt, ihr liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch dieser Tag überraschen könnte, dann muss uns durch den Geist Gottes das prophetische Wort so mächtig erleuchtet worden sein und geoffenbart worden sein, dass es in der Finsternis als ein helles Licht leuchten kann. Wir müssen heute damit anfangen. Denkt an den Traum unserer jungen Schwester. Gut, noch ist Gnadenzeit. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie lang die Ewigkeit ist und Paulus als ein solch großer Gottesmann sagen musste, ich ringe danach, ob ich wohl in der Ausauferstehung, so ist das im Urtext geschrieben, womit die erste Auferstehung gemeint ist, teilhaben werden. Wir ruhen nicht aus, wir glauben und weil wir glauben, nehmen wir Gottes Wort auf und an, lassen uns belehren, zurechtbringen, lassen Gott durch sein Wort direkt zu uns sprechen, damit er solche Leute aus uns machen kann, die in seinen Wegen wandeln. Amen. Dann haben wir auch die anderen Stellen im 1. Thessalonicher 2 im letzten Versen, vielleicht auch 19 und 20, 1. Thessalonicher 2, 19 und 20, denn wer ist unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Ruhmeskranz, wenn nicht ihr es auch seid vor dem Angesicht unseres Herrn Jesus bei seiner Ankunft, bei seiner Wiederkunft. Paulus wollte dem Herrn eine reine Jungfrau zuführen, eine Gemeinde, die nicht geistliche Hurerei getrieben, die nicht hier und dahin läuft, nicht heute dies und morgen das glaubt und von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt wird. Eine Gemeinde, die aufgebaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten. Amen. Eine Gemeinde, die von keinem Wind der Lehre bewegt werden kann, sondern in Christus fest gegründet ist und im Worte bleibt. Dann haben wir sofort in das dritte Kapitel, könnten wir überschlagen, vielleicht nur Vers 13, letzter Vers. Ja, er mache eure Herzen fest, damit sie vor unserem Gott und Vater tadellos in Heiligkeit seien, wenn unser Herr Jesus mit allen seinen Heiligen kommt. An welches Wort denken wir jetzt? Natürlich, direkt im nächsten Kapitel steht es ja, in 1. Thessalonicher, im 4. Kapitel von Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, über die Entschlafenen nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht betrübt zu sein braucht, wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Jetzt kommt der Vers. Denn so gewiss wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, ebenso gewiss wird auch Gott die Entschlafenen mit oder durch Jesus mit ihm zusammenführen. Amen. Sie kommen mit, sie kommen mit. Die Toten in Christo werden zuerst auferstehen, dann werden wir verwandelt werden. Wenn man dann solchen Brüdern sagt, dass bei der Wiederkunft Jesu Christi wir verwandelt und hinaufgenommen werden, dann sagen sie auch noch, das ist eine Offenbarung. Für uns ist Gottes Wort nicht nur Offenbarung, für uns ist jede Verheißung mit der Erfüllung verbunden. Und alle, die einen Fluch über uns aussprechen wollen, wie wir das Evangelium Jesu Christi mit Wahrhaftigkeit verkündigen, sollten Galater 1 lesen und sich dann die Frage stellen, ob der Fluch nicht auf ihr Haupt zurückfällt, weil sie ein anderes Evangelium, einen anderen Jesus verkündigen und unter einem anderen Einfluss stehen. Wenn wir dann noch zu 1. Thessalonicher, dem 5. Kapitel gehen, hier lesen wir direkt von Vers 1, was aber die Zeit und Stunde betrifft, so bedürft ihr, liebe Brüder, darüber keiner schriftlichen Belehrung. Jetzt haben wir schon die Sache ein wenig eingegrenzt, Zeit, Tag und Stunde weiß niemand, so hat es schon unser Herr gesagt, die hat der Vater seiner eigenen Machtvollkommenheit vorenthalten Und dann bringt Paulus tatsächlich die Wiederkunft des Herrn in Verbindung mit dem Tag des Herrn. Und das muss man sich vorstellen. Wer all die Bibelstellen im Alten Testament über den Tag des Herrn liest, meinetwegen Jesaja 13 von Vers 9, wo die Sonne sich verfinstert und der Mond den Schein verliert. Joel 2, Vers 1 und 2, der Tag des Herrn, ein Tag der Finsternis, des Wolkendunkels, ein katastrophaler Tag. Zephania 1, Vers 14, ein Tag des Zornes, ein Tag der Trümmer und der Zertrümmerung ist der Tag des Herrn. Malachi 3, Vers 19, kommen aber wird der Tag, der da brennt wie ein Ofen. Und dann kommt 23, ehe der schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Wir alle kennen ja die Verheißungen. Und dann der Höhepunkt ist im Vergleich von dem Wort aus dem Joel mit dem, was Petrus am Pfingsttage sagte, indem er das gleiche Wort zitierte aus dem Propheten Joel. Lesen wir beide, wir werden uns dabei beeilen. Joel, drittes Kapitel, Vers 4. Joel 3, Vers 4. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Wenn wir damit zur Apostelgeschichte 2 gehen, dann macht Petrus aus dem Wort der Furchtbare der Herrliche. Das genaue Gegenteil von dem, was im Alten Testament steht. Ich lese es vor. Apostelgeschichte 2. Hier müsste es Vers 21, 22 sein. 19, ja. Und ich werde Wunderzeichen erscheinen lassen, oben am Himmel, und Wahrzeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchwolken. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und herrliche. Der Tag des Herrn hat zwei Aspekte. Für die Gemeinde der große, der herrliche, der Tag, der uns im Neuen Testament immer wieder als Tag Christi, als Tag der Erlösung. Ihr könnt euch die Bibelstellen aufschreiben, ich habe sie mir mit Absicht notiert. Römer 13, Vers 12, der Tag ist nahe herbeigekommen. 2. Korinther 1, Vers 14, am Tage unseres Herrn Jesus. Philipper 1, Vers 6 und 9 und 10, Tag Jesu Christi. Philipper 2, Vers 16, zum Ruhm auf den Tag Christi. 2. Thessalonicher, man kann eigentlich Kapitel 2, 1 bis 2, wo auch von der Wiederkunft des Herrn gesprochen wird. Seht, die Apostel im Neuen Testament hatten die Gnade, das prophetische Wort schon einzuteilen. Sie konnten sehen, der eine Moment ist der der Wiederkunft Jesu Christi. Deshalb auf den Tag Jesu Christi. Das ist der herrliche Teil dieses großen Tages. Aber dann, wenn die Gemeinde hinaufgenommen wurde, dann bricht der Zorn herein. Dann kommt die Not über die ganze Erde. Seht ihr, das Wort Gottes muss recht geteilt werden. Sonst könnte irgendjemand sagen, ja, das ist ein Widerspruch. Der Widerspruch ist nur in den Köpfen der Leute, nicht im Worte Gottes. Im Worte Gottes leitet der Geist Gottes wirklich von Schriftstelle zu Schriftstelle, von Klarheit zu Klarheit, und wir sehen all diese Dinge. Petrus hat den Tag des Herrn sogar als Tag Gottes beschrieben. Da haben also drei Beschreibungen von derselben Sache. 2. Petrus im 3. Kapitel lesen wir im Vers 2 und 3 als nächstes die Mahnung. Die Mahnung 2. Petrus 3, Vers 2 und 3, damit ihr die Worte, welche die heiligen Propheten zuvor geredet haben und das von euren Aposteln euch mitgeteilte Gebot unseres Herrn und Erretters in Erinnerung festhaltet. Merkt ihr, wie das prophetische Wort und die Lehre der Apostel zusammengehören? Gott hat dafür gesorgt, dass er uns den Zugang aus Gnaden geschenkt hat. Dann heißt es, ihr müsst dabei aber zunächst bedenken, dass am Ende der Tage Spötter voll Spottsucht auftreten werden, Menschen, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und fragen, wo ist denn, und sagen, wo ist denn seine verheißene Wiederkunft? Haben wir Vers 9. Der Herr ist mit der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute eine Säumigkeit darin sehen. Und dann Vers 10, kommen aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb. Schaut, zuerst ist die Rede davon, dass die verheißene Wiederkunft noch nicht geschehen ist. Und dann wird betont, der Herr ist mit der Verheißung nicht säumig, wie manche Leute es da so sehen, sondern hat Geduld. Und sind wir heute nicht dankbar, dass er noch verzogen hat, ja, noch nicht gekommen ist? Amen. Dafür sollten wir dankbar sein. Amen. Und genauso sollten wir den Ernst der Zeit und der Stunde erkennen und sagen, Herr, deine Langmut wird auch ein Ende haben. Bitte sei uns gnädig in dieser Zeit, damit wir nicht über die Langmut noch hinausziehen. Und dann haben wir, wie eben schon erwähnt, in Vers 10, kommen, aber wird der Tag des Herrn wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit Krachen vergehen. Vers 11, da nun dies alles sich so auflöst, wie muss es da bei euch mit den Erweisen von heiligem Wandel und Gottseligkeit bestellt sein, indem ihr auf die Ankunft des Tages Gottes wartet und euch darauf rüstet, um dessen Willen Himmel im Feuer zergehen werden und die Himmel im Feuer zergehen werden und die Elemente in der Flammenglut zerschmelzen. Wir sehen, wie die Apostel das Wort der Propheten nicht nur geführt haben, sondern wie sie es ein- und aufteilen konnten. Deshalb das Wort an Timotheus, sei ein Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht teilt, damit wir uns an dem Tage nicht schämen müssen. 2. Thessalonicher, 2. Kapitel. Nur der Anfang handelt von der Wiederkunft Jesu Christi. Alles andere bezieht sich auf den Menschen der Sünde und der Gesetzlosigkeit. 2. Thessalonicher 2 von Vers 1. Wir richten aber in Betreff der Ankunft oder Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unsere Vereinigung mit ihm, wir gebrauchen das Wort Entrückung, das von Henoch gebraucht wurde, Hebräer 11, er ward entrückt und nicht mehr gefunden auf Erden. Man kann sagen, Hinwegnahme, Vereinigung mit ihm, man kann die gleiche Sache mit einigen Wortbegriffen beschreiben. Und dann heißt es weiter in Vers 2, lasst euch nicht leichthin aus der ruhigen Überlegung in Aufregung versetzen und euch durch nichts erschrecken, weder durch eine Geistesoffenbarung noch durch eine Äußerung oder einen Brief, die angeblich von uns herrühren, als ob der Tag des Herrn schon da wäre. In Verbindung mit unserer Entrückung, in Verbindung mit der Wiederkunft Jesu Christi, wird auch vom Tag des Herrn gesprochen. Sagen wir so, wie es ist. Der Tag des Herrn hat eine Einleitung, und die erste Phase geschieht, indem der Herr mit der Posaune Gottes, mit der Stimme des Erzengels herabkommt und die Toten in Christus auferstehen und wir verwandelt und hinaufgenommen werden. Und danach kommt alles andere. Danach wird Sonne sich verfinstern, Mond den Schein verlieren, aber auch in der zweiten Hälfte der Trübsalzeit. In der ersten werden die beiden Propheten in Jerusalem ihren Dienst haben, und zwar 3,5 Jahre. Und in der Zeit haben sie göttliche Vollmacht, und was sie aussprechen, das geschieht. Man muss also, wenn man die Heilige Schrift lehrt, alle Bibelstellen hinzuziehen, die zu einem Thema gehören. Fassen wir es zusammen. Keiner von uns weiß, wann die Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, stattfinden wird. Doch alle haben wir begriffen, dass nur diejenigen, die bereit waren, zum Hochzeitsmahl eingehen werden, und dann ist die Tür verschlossen. Wir haben auch so viel begriffen, dass alle Jungfrauen dem Bräutigam entgegengingen, dass alle ihre Lampen brannten, dass alle auf den Bräutigam gewartet haben, dass alle einschliefen, dass alle wach wurden, mit dem einen Unterschied, dass dann die einen noch das Öl im Krug hatten, nicht nur in den Lampen, sondern im Krug. Amen. Ich habe es hier vor Jahren schon gesagt. Wer im Hebräerbrief nachliest, findet das Wort Krug in Verbindung mit dem Manna, das in den Krug gelegt wurde und das in die Bundeslade gelegt worden ist. Wir können es aufschlagen, immer noch leicht zu finden, denn es steht heute noch da, wo es vor 2000 Jahren geschrieben worden ist. Ich will nur damit betonen oder sagen, das verborgene Manna im Krug deutet auf das verborgene Manna hin, von dem unser Herr gesagt hat, das den Überwindern gegeben werden wird, von dem verborgenen Manna zu essen. Amen. Und so wie das Manna damals vom Himmel fiel und das herausgeführte Volk Gottes essen durfte, so sind wir aus Gnaden herausgeführt worden. Und wir laben uns an dem verborgenen Manna des geoffenbarten Wortes, denn das Wort ist unsere Speise geworden. Amen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes ergibt.
Amen.
Wollen wir dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat? So wie Paulus damals, so wollen wir auch jetzt Sorge dafür tragen, dass es dem Feind nicht gelingt, einzubrechen, fremde Lehren zu verbreiten. Da hört alle Toleranz auf. Die göttliche Liebe ist nur die Liebe zur Wahrheit.
Amen.
Ihr könnt es nachlesen im 2. Thessalonicher. Da steht ja geschrieben, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben. Deshalb hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Habt den Herrn lieb. Habt sein Wort lieb. Glaubt ihm, glaubt seinem Wort. Möge Gott uns allen diese persönliche Beziehung, die Verbindung aus Gnaden zu ihm schenken. Das ist nicht nur Anschauungsunterricht, nicht nur Belehrung, sondern dass wir mit Gott verbunden werden und dass sein Wille unser Wille sei, sein Wort unser Wort. Und dass sein Wesen sich aus Gnaden in unserem Leben offenbaren kann. Wir haben die Botschaft der Stunde empfangen, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht. Aber das ist die Botschaft zurück zum Wort, zurück zum Anfang, eine völlige Wiedererstattung alles dessen, was im Ursprung am Anfang in der Gemeinde war, so muss es und so wird es am Ende in der Gemeinde sein. Alles, was uns von diesem Wort wegnimmt und dieses Wort auf die zweite Stelle setzt, das sei von uns allen abgelehnt, ohne Wenn und Aber. Nur Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wir wollen sagen, wie Petrus im ersten Brief Bezug nehmend auf Jesaja 40 sagen konnte, und das ist das Wort, das wir euch verkündigen. Dasselbe Wort Gottes, das am Anfang war, muss am Ende sein. Und unser Herr ist keine Deutung, in ihm ist das Wort Fleisch geworden. Und die Brautgemeinde ist kein Lügengebäude. Sie ist die Verwirklichung dessen, was Gott für die Herausrufung und Vollendung verheißen und jetzt aus Gnaden geschieht und wir daran Anteil haben dürfen. Deshalb kein Winterlehren, sondern das schöne Brausen vom Himmel her.
Amen.
Und das ist etwas ganz anderes. Dann werden wir erfüllt mit Heiligem Geist und reden in anderen Zungen und beginnen die großen Taten Gottes zu verkündigen. An dieser Stätte hat nur Gott und Gottes Wort Platz. Hier wird der Herr allein geehrt und verherrlicht. Und hier wird der Dienst aller Propheten und der Dienst Bruder Brenhims, den ich 10 Jahre persönlich miterlebt habe, in Ehren gehalten. Ich hoffe, dass es alle verstehen. Diese Aufnahmen und diese Andachten gehen in die ganze Welt. Und die ganze Welt bedarf der Belehrung.
Amen.
Nicht nur ein Kontinent, alle Kontinente müssen betreut werden. Wenn vielleicht etwas gesagt wird, von dem ihr im Moment denken würdet, ja, ist das nötig, dass es hier gesagt wird? Vielleicht ist es nicht nötig für uns, die wir hier sind, aber ganz gewiss ist es für viele nötig, die in den verschiedenen Ländern Dienst tun, die darauf warten, Wegweisung, Ausrichtung Amen. Durch das Wort zu bekommen. Und wir sind nicht nur hier, dass uns gedient werde. Wir sind hier, um der ganzen Welt zu dienen, um die herrliche Botschaft in alle Lande zu tragen, in alle Sprachen. Amen. Und Gott hat Sorge dafür getragen, dass es jetzt auch geschehen kann. Ich bitte nur um Verständnis und dazu obendrein darum, dass wir all der Brüder gedenken, die einen Kampf zu kämpfen haben mit all den verschiedenen Lehren und mit Aussprüchen überhäuft werden, dass wir darum bitten, dass Gott ihnen immer Gnade schenke. Dem Dienst Bruder Brenhams in rechter Weise zu würdigen, denn er war der verheißene Prophet. Aber vielleicht war es nicht nur vielleicht, sondern gewiss war es von Gott so geführt, dass ich unter seinem Dienst ja groß geworden bin, 10 Jahre unter seinen Predigten war. 3 Wochen, nachdem sie drüben gehalten wurden, habe ich sie hier bekommen, habe alles hören können, habe mich darin vertiefen können. Wenn ich heute sage, dass es kaum einen englisch sprechenden Bruder geben kann, geschweige Brüder in anderen Nationen und Sprachen, die die Botschaft, die die Predigt des Bruder Brenhams in- und auswendig so gut kennen. Ich habe sie alle übersetzt, Zeile für Zeile. Alle Predigten von 63, 64, 65 habe ich ja nicht nur einige Male gehört. Ich habe sie Zeile für Zeile übersetzt. Ich kenne sie in- und auswendig. Ich kann noch hinzufügen, falls es Not tut, ich bin nicht wert, die Riemen seiner Schuhe aufzulösen. Er war der Mann von Gott gesandt. Ihm ist die Botschaft anvertraut worden. Wir geben nur weiter, was wir aus Gnaden empfangen haben. Dass wir den Wert auf die Unfehlbarkeit des Wortes Gottes lenken, auf die Tatsache, dass Gottes Wort in Ewigkeit bleibt, das kann uns niemand für übernehmen. Im Gegenteil, ihr solltet euch alle freuen, dass wir nicht klug ersonnenen Fabeln nachlaufen, irgendeiner Lehre heute und der morgen und jener übermorgen, sondern standhaft im Worte Gottes geblieben sind und bis ans Ende bleiben werden. Möge dies eine Weihestunde werden, wo die letzte Entscheidung fällt, dass wir uns ganz auf die Seite Gottes stellen, nichts anderes hören und glauben wollen, als das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und darauf wird dann der ganze Segen Gottes über uns kommen, denn Gott wacht über seinem Wort. Und wenn wir sein Wort aufgenommen haben, dann wacht er über uns, um sein Wort in uns und durch uns zu erfüllen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Amen. Stehen wir noch auf zum Gebet. Und wie schon so oft singen wir doch wieder, so wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden frei.
Wir singen es gleich noch einmal. Lass mich jetzt fragen, ob einige hier sind, die ihr Leben dem Herrn weihen möchten, die vielleicht sogar den Wunsch haben, nach vorne zu kommen, damit wir hier gemeinsam beten. Soll ja eine Weihe, eine wirkliche Hingabe an den Herrn sein. Es tut manchmal gut, auch vor Gott und den Menschen, den Mut zu haben, zu kommen und das Leben ihm zu weihen. Es muss nicht sein, es kann aber sein. Wenn wir jetzt noch einmal singen, wer nach vorne kommen möchte, kann es tun.
So wie ich bin, so muss es sein.
Zur Mitte. Kommt, ja. Wenn ihr niederknien wollt, ist es schön, es muss nicht sein. Bruder Kopfer wird sich ins Englische, ins Französische, ja. Ihr Lieben, ihr kommt nicht zu einem Menschen, ihr kommt zum Herrn. Und er spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und es steht geschrieben, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Das gilt noch heute. Das ist noch heute wahr. Ihr seid heute gekommen und heute dürft ihr die Gnade Gottes erleben. Heute soll der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, in eure Herzen einziehen. Heute sollt ihr Glaubensgewissheit bekommen, dass auch eure Schuld und Sünde auf das Lamm Gottes gelegt wurde, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte und die Sünde getilgt ist, wie der Nebel einfach nicht mehr da ist, sondern ins Meer geworfen wurde, da es am tiefsten ist. Glaubet jetzt und empfanget. Geliebter Herr, du treuer Heiland, ich danke dir für alle, die gekommen sind, um ihr Leben dir zu weihen. Möge es jetzt geschehen, o Herr, und wir beten alle mit, dass deine Gnade und deine Kraft über sie alle komme und dass sie jetzt im Glauben dich, o Herr, aufnehmen und daran festhalten, dass du sie erlöst und dass auch sie ausrufen können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Möge dieses der Tag sein, der Tag, den du gemacht hast. Herr, wir glauben daran, jetzt geschieht es. Ich danke dir dafür. Halleluja. Gelobt und gepriesen sei der Herr, der allmächtige Gott, der Großes an vielen getan hat. An denen, die hier sind und an vielen, die in der Versammlung sind. Möge der Segen Gottes, der durch Golgatha über die Menschheit kam, über euch alle kommen. Völlige Vergebung, Versöhnung, Gnade und Heil. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank dafür in Jesu heiligem Namen. Und alle sagen Halleluja. 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 Preis sei unserem Gott. Preis sei unserem Gott. Ihr könnt euch jetzt schon auf eure Plätze zurückbegeben. Es ist vollbracht.
Amen.
Er hat es getan. Amen. Halleluja. Halleluja. Preis sei Gott. Er hat euch die Hände aufgelegt. Er hat euch gerettet. Er hat euch gesegnet. Amen. Ihr mögt euch setzen.